Bye, Baby. Es war schön. Aber ich muss jetzt leider gehen.
Filmst du mich?
Ruf mich nicht an.
Stopp!
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholt und Anna Wollner.
Ja, heimlich nach dem Sex gefilmt und das Ganze dann auch noch online gestellt. In der neuen Serie Bad Influencer ist es ein bisschen wie hier in eine Stunde Film. Ich sage der Frau Wollner ja auch immer erst hinterher, dass ich unsere netten kleinen wöchentlichen Pläusche hier jedes Mal heimlich aufnehme und dann ins Netz stelle.
Ja, und ich wundere mich seit Jahren, was dieses kleine rote Licht hier am Mischpult bedeutet. Ich dachte, du würdest das immer für die Stimmung anmachen. Na gut, ja, Bad Influencer startet diese Woche in der ARD-Mediathek und die erste Folge heißt Femifotze. Wie das zusammengeht, hast du mit Hauptdarstellerin Lia von Blara herausgefunden und hast dich gestern noch fix mit ihr getroffen.
Also, ich sag mal so. Ich finde, Influencing ist wirklich nicht das, was ich studiert habe. Hat eigentlich nichts mit meinem Beruf zu tun. Ich merke aber immer wieder, dass es strukturell immer mehr eine Rolle spielt.
Und damit herzlich willkommen zur 555. Folge Eine Stunde Film. Hat mir meine leicht zwanghafte Anachronistenpflicht eben noch zugeflüstert. Du hast dich währenddessen um Zeitverbrechen gekümmert. Ein Podcast, der jetzt nicht ganz, aber zumindest fast so erfolgreich ist wie Eine Stunde Film. Was ist da los? Gibt's den jetzt auch als Film?
Ja, nicht ganz als Film. Es ist eher eine Serie, wobei die wiederum aus 4 Filmen besteht.
Also eine Filmserie oder einen Serienfilm. Da sind wir sehr gespannt. Kriegt ihr heute auch bei uns. Und wir gehen darüber hinaus noch gemeinsam mit euch ins Kino. Es gibt einen ersten Weihnachtsfilm dieser Saison. Red One Alarmstufe Weihnachten. Warum kann ich diesen Filmtitel nicht aussprechen, ohne zu lachen?
Das weiß ich nicht.
Wir wissen das nicht. Mit Chris Evans und Dwayne Johnson. Und wir zwei beiden hier, die Frau Wollner und ich. Und ihr und dazu auch noch der Dalai Lama. Wir tauchen außerdem noch ein in die sehr bewegende Doku Weisheit des Glücks.
Constant anger, fear, eating immune system. Some scientists say that. So therefore, we can say the very purpose of our life is happiness, joyfulness.
Den Film stellen wir euch in dieser Woche vor, auch wenn es mit seiner Heiligkeit als Gast dann leider doch nicht geklappt hätte. Ich hätte ihn gerne hier bei uns im Büro sitzen gehabt. Man kann nicht immer alles haben.
Ja, wer das ganz anders sieht, ist Pascal Influencer oder besser Manfluencer und sogenannter Pickup-Artist. Der hat gerade Donna ins Bett getrickst, ist danach noch in ihrem Schlafzimmer online gegangen auf Insta Live, um seinen erfolgreichen Abschuss zu feiern. Und Donna findet's irgendwie uncool.
Scheiße, fuck.
Like and subscribe, wenn euch das gefallen hat.
Woher hast du das?
Von überall. Sogar meine Mama hat's mir geschickt.
Alter, spinnst du, du Pisser!
Oh shit, sie will noch mehr.
Du wolltest halt gefickt werden.
Ja, und du Arschloch, ich fick mit wem ich will. Oh!
Und damit seid ihr mit uns in der neuen ARD-Serie Bad Influencer. Und das ARD können wir in diesem Fall hier ruhig nochmal ein bisschen mehr betonen. Denn diese Serie ist genauso untypisch öffentlich-rechtliches Fernsehklischee, wie es aktuell ja auch schon Schwarze Früchte ist oder wie es Tod den Lebenden war oder beispielsweise auch Made in Germany.
Wir hacken ja oft genug berechtigterweise auf unserem eigenen ÖR-Video-Content rum, aus Gründen. Also ÖR steht natürlich für öffentlich-rechtlich. Miserable Fernsehfilme für ein Publikum 70+ und so, da dürfen wir dann auch mal eine stolz geschwellte Brust haben, wenn Inhalte echt neu, frisch, jung und thematisch relevant sind, wie eben jetzt Bad Influencer.
Da steht im Zentrum, wie ihr gerade schon gehört habt, Donna, so Mitte 20, die unwissend mit Pick-up-Artist Pascal im Bett gelandet ist, der sich hinterher so wirklich krass für Nummer 5 von 7 in einem sehr kleinen Zeitraum feiert und das online tut, über Insta Live, für seine über 1 Million Follower. Donna hat so ein paar hundert, aber durch Pascals Nach-dem-Sex-Video kriegt Donna, gespielt von Lia von Blara, einen ersten, wenn auch in dem Zusammenhang völlig ungewollten Fame-Anschub, weil es im Netz halt auch Leute gibt, die ihre Reaktion, nämlich Pascal vor seiner eigenen laufenden Kamera in die Nüsse zu treten, sehr cool fanden. Und zusammen mit ihrer besten Freundin kommt sie in all ihrem Pascal-Hass jetzt auf eine Idee.
Film mich an alle Sexistenschweine da draußen. Eure Zeit ist sowas von vorbei. In nur einem Monat werde ich mehr FollowerInnen haben als dieser Dummschwanz.
Leichter gesagt als getan. Viele von uns wissen, dass man 1 Million Follower mal nicht ebenso geschenkt kriegt. Wie will sie das also machen?
Naja, an dieser Stelle biegt die Serie dann schon spürbar in Richtung Satire und auch deutliche Überzeichnung ab. Donna ist ja schon so eine Art Shame-Fame, alias die Femi-Fotze, wie Pascal sie nennt. Und ja, so heißt tatsächlich auch ganz offiziell die erste Folge dieser ARD-Serie, was ich sehr feiere und sehr außergewöhnlich finde. Und dann stellt sich halt noch raus, dass Donnas echt schräger Ex zufällig ein Influencer-Manager ist, der übernimmt das Ganze jetzt so ein bisschen und bringt Donna mit den entsprechenden Leuten zusammen.
Wenn du das brauchst, dann gibt's kein Zurück mehr.
Alles, was du jetzt machst, ist Content.
Lass dich schminken und red über Feminismus.
So, so toll. Du bist einfach so politisch und so.
Oder, Mädels? Mögen wir.
Hallo, meine Lieben.
Verdienst du eigentlich viel Geld damit, dass du anderen Frauen erklärst, dass sie kein Geld verdienen sollen?
Ich finde, Politik hat in einer Küche nichts verloren.
Wenn ich dich nicht gefickt und gefilmt hätte, wärst du immer noch ein Niemand. Nur eine Schlampe.
So, Donna wird rumgereicht. Sie taucht in den Channels anderer Influencer auf. Und die sind, inklusive Pascal, schon eine erkennbare Überzeichnung. Also es gibt da so die Beauty-Influencerin, die schon sehr an Bibis Beauty Palace, aber von vor 10 Jahren erinnert. Es gibt auch die junge Hausfrauen/konservative, vielleicht sogar rechtspopulistische Küchenschürzen-Influencerin. Übrigens gespielt von unserer lieben Eine Stunde Filmfreundin Lea van Acken. Da hätte ich mir, was die Figurenbeschreibung angeht, so ein bisschen weniger Satire gewünscht an manchen Stellen. Denn der Effekt, das ist das, was wir hier in Bad Influencer sehen, ja von der Sache her wirklich gibt, das geht dadurch ein bisschen verloren, wenn du die Figuren so teilweise zumindest krass überzeichnest. Also ein bisschen weniger Muppet Show hätte ich da noch bissiger gefunden, denn wir alle wissen ja, ne, je größer die Geste, desto kleiner die Emotion am Ende. Also ein bisschen weniger Overacting und das Thema scheißgefährliche, verführerische Influencer-Scheinwelt wäre noch deutlicher geworden.
Aber würdest du jetzt sagen, verharmlost Bad Influencer die Gefahren, die von Social Media ausgehen?
Nee, verharmlosen nicht. Also die sind schon mit vielem, was sie da erzählen, echt sehr, sehr nah dran an dem, was wirklich passiert. Zum Beispiel, wie sie es umgesetzt haben, dass Donna, die sich da jetzt natürlich voll reinsteigert und unbedingt dieses Ziel erreichen will, mehr Influencer, also mehr Follower zu haben als Pascal, die darüber völlig die Kontrolle verliert. Also sie muss jetzt plötzlich irgendwelche Werbedeals erfüllen, um ihre Reichweite zu vergrößern. Alle haben eine Meinung, wie man das jetzt am besten macht. Und ja, Donnas Ursprungsplan, Pascal den kleinen Pimmel ordentlich in die Länge zu ziehen, der geht fast unter im plötzlichen Influencer-Business, in dem sie sich wiederfindet. Also es ist definitiv eine weitere aktuelle und junge ARD-Serie, die am Ende sehr, sehr gut den Nerv unserer Zeit trifft. Die sind da echt auf einem guten Weg. Und das sogar mit einer Portion Selbstironie, als Donna nämlich dann in eine Talkshow eingeladen wird und da aufläuft mit einem T-Shirt, wo drauf steht: Die Welt ist eine Scheide.
Witzig. Das können Sie aber in meiner Sendung nicht tragen. Hat Ihnen das noch niemand gesagt? Wissen die beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen, ne? Die rutschen mir von der Couch.
Und wenn ich will, dass die von der Couch rutschen?
So nämlich. Nicht unerwähnt lassen möchte ich zum Schluss die Namen Lilly Tautfest, Melanie Welde und Annika Soissons. Nämlich 3 Frauen und komplett verantwortlich für Drehbuch und Regie. Also es geht doch.
Oh, von Melanie Welde bin ich großer Fan. Die hatte mal einen ganz tollen Film auf der Berlinale. Die 4. Frau im Bunde ist Lia von Blara, die Hauptdarstellerin der Donna. Und die hast du gestern getroffen.
Femi-Fotze heißt die erste Folge eurer Serie. Liebe Lia, erstmal herzlich willkommen in Eine Stunde Film.
Ja, vielen Dank. Danke, danke.
Wir haben uns gefragt, wie habt ihr das bitte in der ARD. Wir sind in der ARD. Mm. Wie habt ihr das da bitte durchbekommen, dass etwas so heißen darf?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und ich bin absolut die falsche Person, um das zu beantworten, weil ich diese Kämpfe nicht führen musste, zum Glück. Ich frage mich auch. Ich weiß, dass wir auf jeden Fall einen Kampf hatten von wegen Freigabe und ist es jetzt ab 16 oder ab 12 in der Mediathek?
Ja.
Meines Wissens ist es ab 12. Ich hoffe sehr, weil sonst wird es wirklich sehr schwierig, auch diese Serie zu finden.
Ja.
Ja, aber es bleibt vielleicht einfach ein Mysterium.
Was haben die anderen gesagt, wenn ihr da im Austausch wart? Also Lilly, Melanie, Annika, was war das für ein Zusammenarbeiten? Ich frage deshalb, oder es interessiert uns deshalb, weil wir gerade neulich mit Lamine über schwarze Früchte gesprochen haben und der uns gesagt hat, es sei erstaunlich easy gewesen, der Umgang mit so einem, ja, doch sehr zeitgemäßen, sehr jungen Thema innerhalb der ARD.
Tja, also die Zusammenarbeit mit Lilly, Melanie und Annika war super, super schön, sehr direkt. Wir hatten zum Glück eine Probenwoche, was auch super wichtig war, weil wir einfach echt wenig Zeit hatten, um zu drehen. Und was mir damals sehr aufgefallen ist, ist, dass es einfach sehr offen war. Also nichts war in Stein gemeißelt. Wir haben wirklich nochmal gemeinsam überprüft oder ich auch nochmal selbst für mich, wie ich diese Donner-Figur verstehe, was wie funktionieren kann und wo man nochmal nachschärfen kann, auch in der Sprache. Und da gab es eine große Offenheit. Und ich habe das Gefühl, die ARD, für die ich halt schon öfter gearbeitet habe, hat immer wieder mal diese Offenheit. Also dieses Gerücht von wegen, die verstaubten Öffentlich-Rechtlichen. Ich glaube, ehrlich gesagt, oder meine Erfahrung proves me otherwise so ein bisschen.
Ja, ich glaube, wir müssen da auch ziemlich klar abgrenzen zwischen dem klassischen ÖR-Fernsehprogramm, dem Linearen und dem, was mittlerweile in den Mediatheken passiert. Absolut. Das sehen wir ja auch, dass also das eigene Haus da deutlich mehr kann, als das, was die Masse vielleicht noch wahrnimmt durch dieses 70-plus lineare Fernsehsystem mit ja teilweise wirklich grauenvollen Fernsehfilmen, also auch heute noch.
Ja, total. Also ich glaube, die Mediathek versteht sich schon auch immer mehr als Streamer, was ja auch total richtig und wichtig ist. Es hat ja lang genug gedauert, bis es so war. Nun ist es so und es ist gut. Ich merke, es gibt schon auch immer noch so ein paar Bereiche, die irgendwie schwierig sind. Ich wollte nämlich als Key-Visual für Bad Influencer eigentlich vorschlagen, dass Donna nicht mit ihrer Hand das Handy zerdrückt, sondern mit ihrem Po. Das war zu viel.
Oh, okay.
Da war direkt klar, nein, das geht nicht.
No nutcracking butts.
Genau, no nutcracking butts, leider. Und ich dachte, naja, warum? Ist doch viel lustiger. Leute klicken auch viel lieber auf Pos als auf Gesichter. Aber naja, egal, da vielleicht dann nächstes Jahr oder so.
Ja, das ist aus vielen Gründen so schön, dass du heute bei uns in dieser Folge bist, weil wir nicht nur über Bad Influencer sprechen können, sondern den Bogen noch weiter spannen können. Wir waren ja große, große Fans von Tod den Lebenden. Da war Tom Lass sozusagen dein Co-Autor Tod den Lebenden bei uns.
Auch
Regisseur.
Der Hauptkopf, muss man auch sagen, auf jeden Fall.
Aber ihr habt da zusammengearbeitet und weil wir gerade beim Thema junge Formate auch innerhalb der ARD sind, lass uns da kurz den Bogen weiterspannen, weil ich mich seitdem gefragt habe, auch so für dich in der Zusammenarbeit. Wie schreibt man ein Drehbuch für eine Serie, die keine vorgegebenen Dialoge hat?
Ja, ich finde das gar nicht mal so abwegig, aber vielleicht hat das auch mit meiner Impro-Prägung zu tun. Also mein allererster Film, den ich überhaupt als Schauspielerin gedreht habe, war auch schon ein Impro-Film. Und da hatten wir ein komplettes Drehbuch und es war aber klar, wir können alles verwerfen und alles neu erfinden. Und deswegen finde ich das immer so lustig, wenn man das als Widerspruch versteht es aber natürlich aber auch, dass es im ersten Moment irgendwie so ein bisschen komisch wirkt. Tom ist ein sehr, sehr guter Freund von mir, was natürlich die Zusammenarbeit noch viel schöner gemacht hat. Und wir haben vor allem sehr viele Stränge entworfen und auch noch mehr verworfen, würde ich sagen. Also wir haben ganz viel an der dramaturgischen Entwicklung der Geschichte und an der Figurenschärfung gearbeitet. Und auch so ein paar Szenen haben wir auch entworfen, einfach weil wir Spaß daran hatten und es lustig fanden. Und dann hat das Ensemble natürlich auch wieder aber auch die Freiheit gehabt, komplett was anderes daraus zu machen. Was ich immer total schön finde, wenn das so zusammenfließen kann.
Ja. Also Tom hat uns das damals erklärt, wie ihr teilweise in die Szenen rein seid und so eine Art Eingangs- und Ausgangspunkt hattet.
Genau.
Ne? Und man wusste, man muss von A nach B kommen.
Genau.
Der Weg dahin ist sehr frei. Wie war das jetzt bei Bad Influencer? Wie viel Impro haben die Chefinnen da zugelassen?
Ja, also sie hätten auf jeden Fall noch viel mehr zugelassen. irgendwie, ich glaube, dadurch, dass wir so, wir hatten 24 Drehtage, was wirklich nicht viel ist für 8 Folgen ab 25 Minuten, zum Teil fast 30. Aber also,
Entschuldigung, das begegnet euch auch immer häufiger, oder? Das, ja. Also es auf der einen Seite heißt, hier ist die Gelegenheit, so setzt euer Ding um, aber guckt auf die Uhr dabei.
Ich finde es echt extrem. Ich finde, es hat sich so ein bisschen potenziert in den letzten 2 Jahren. Mhm. Das ist wirklich immer mehr gespart wird. Und das spürt man natürlich an der Zeit, die gegeben wird, weil ein Drehtag ist teuer und kostet viel Geld. Das ist irgendwie klar, dass es da dann die ersten Abstriche gibt. Aber es ist echt hart. Es ist wirklich krass. Und wenn man dann irgendwie so 8 Minuten am Tag drehen muss, ist halt, also da gibt's nicht so viel Zeit, um auszuprobieren.
Ja.
Deswegen war aber diese Probenwoche auch umso wichtiger. Und tatsächlich, ich habe einfach immer diese Bücher überarbeitet für mich. Ich habe wie so alleine für mich in meinem Kopf vor mich hin improvisiert, wie ich das jetzt nochmal anders verdonnalisieren würde, sag ich mal.
Verdonnalisieren ist aber auch gut. Ja.
Also wie kann ich es irgendwie noch radikaler machen oder noch edgier und noch also auf diese Figur hinschärfen irgendwie.
Ja, und du musstest sie ja extrem klar haben für dich, weil du bist ja in quasi jeder Szene bist du ja im Dialog und das mit unterschiedlichsten auch Typen, die dir begegnen, also nicht nur so ein Pascal-Typ, sondern auch die unterschiedlichen Influencer, die ihr skizziert. Das heißt, du musst ja wahrscheinlich ultra charakterfest sein in deiner Figur.
Ja, und ich glaube wirklich einfach diese Essenz nicht vergessen. Also man will sich als Mensch auch immer anpassen, je nachdem, auf wen man so trifft. Und ich glaube, das ist für Menschen wie für Figuren genau, also gleich wahr auf eine Art. Das ist nicht nur einen Modus gibt, sondern ganz viele Variablen da drin. Mhm. Aber darin eben immer die extremste Entscheidung zu finden. Ich glaube, das war die Herausforderung, aber auch der große Spaß an Donna. Und dafür habe ich wirklich halt diese Drehbücher immer für mich so überarbeitet. Immer wenn eine neue Fassung kam, war ich so, jetzt muss ich alles schon wieder. Mann, ich habe doch meine Notizen in der alten Fassung, jetzt muss ich alles wieder rumschreiben. Also es war so ein bisschen so ein Pseudo-Impro. So.
Mhm. Mhm. Notgedrungenes.
Mentales Improvisieren. Ja. So.
Genau, notgedrungenes Mental-Impro.
Genau.
Dem ganzen Thema Influencer und Social Media nähert ihr euch hier sehr satirisch. Wie habt ihr das miteinander verhandelt, da einen Ton zu treffen? Weil du ja, wenn du so nah am Zeitgeist bist, mit Satire auch immer aufpassen musst, dass das nicht in so eine Verharmlosung kippt. Du weißt, was ich meine, ne? So, je größer die Geste, desto kleiner die Emotion. Also da muss man ja schon auch wahrscheinlich, um es dann nicht zu verlieren und sich nicht, ich sag jetzt mal, lustig zu machen über eine Szene, die ja wirklich nicht ungefährlich ist.
Mhm. Ja, ich glaube, Stichwort Verharmlosung, da wären wir dann bei der Femi-Fotze ziemlich direkt, weil genau darum geht es. Deswegen haben wir auch sehr gekämpft und Melanie und Lilly und Annika haben sehr dafür gekämpft, diese ganzen Begrifflichkeiten in ihrer Härte und da einfach unterzubringen und zu sagen, nee, die wird nicht blöde Kuh genannt. Das ist nicht the language of the Internet. Mhm. So hasst man sich nicht online, sondern das ist wirklich krass und es ist wirklich hart und wir können diese Serie nur dann erzählen, wenn wir uns an diesen Begriffen auch bedienen dürfen, weil sonst macht es keinen Sinn. Also sonst, genau, ist man in einer komischen Verharmlosung und Verschönigung und das Internet ist ein rougher Ort. Das ist nicht nur Wohlfühl, finde ich. Ja. Und ich glaube, genau da setzt Bad Influencer irgendwie auch an und ich find's immer wieder erstaunlich, dass so vieles auch gar nicht mal so übertrieben ist.
Mhm.
Also zum Beispiel es ist Folge 5, glaube ich, oder 6, mit dem Like-House. Also es gibt so Orte, wo sich Leute aus der Influencing-Welt treffen, um einfach Content zu kreieren miteinander und gegenseitig halt sich Follows zuzuschieben im Prinzip.
Mhm.
Und das ist, also ich meine, Influencing ist halt ein Job.
Mir kam das vor wie so eine ganz bizarre Messe.
Ja.
Also das ist ja schon, das ist ja auch schon wirklich ein übles Rabbit Hole, in das Donner da rein fällt und fällt und fällt.
Ja.
Und auch wirklich hat man das Gefühl, im Fallen überhaupt erst die Dimensionen erkennt, was aus diesem ursprünglich mal geplanten Racheakt dann eigentlich wird.
Ja, ich finde, es beschreibt das sehr, sehr gut. Absolut, voll. Ich glaube, ganz vieles ist Donna überhaupt nicht klar. Mm. Und ganz vieles war mir auch nicht klar, bevor ich angefangen habe zu drehen, weil also auch diese ganzen Incel- und Threadwife-Rabbit-Holes, die es da gibt, also wir haben uns da halt schon echt abgeseilt, ja, da in diese, ja, Löcher, und es war düster und, ja, es war nicht nur ein Spaß. Mm. Und auch zu merken, wie schnell sich so ein Algorithmus dann einfach umschwenkt. Also man guckt irgendwie so 5 Manfluencer-Videos und plötzlich bekommt man nur noch Trump-Videos und krass, hier, oder? Irgendwie Frauen wollen unterdrückt werden und da irgendwas.
Hallo,
also,
Algorithmus.
Und man denkt so, ja, oh, das ging jetzt aber schnell.
Das,
wo sind meine Katzenvideos?
So. Absolut. Ja.
Das ist echt krass.
Ja, auch die Begrifflichkeiten, mit denen ihr arbeitet, ne? Also, dass das überhaupt einfach Pick-up-Artist, ja, heißt. Ja. Da hat man ja auch recht schnell irgendwie ein bisschen Kotze in der Nase.
Ja, ja. Sofort.
Und denkt sich, why the fuck? Ja. Was Künst, du bist ein Künstler? Wo, ja, drin, Alter? Du bist, ja, ein Arschloch.
Ja, aber darin halt sehr gut.
Aber da sehr gut. Ja, Asshole Artist. Ja. Herzlichen Glückwunsch.
Ja.
Ist das so ein bisschen gerade, fragen wir uns auch immer wieder, Zeitenwende, was deutsche Produktionen angeht? Also jetzt in eurem Fall 3 junge Frauen, die eine Fläche geboten kriegen, einen Stoff zu machen, der durchaus explizit ist in Wortwahl, in Darstellung. Ich glaube, da müssen wir nicht so weit zurückgehen bis zu einer Zeit, wo das so noch nicht möglich gewesen wäre. Vielleicht schon vor 5 Jahren noch nicht. Also da, es bewegt sich ja zumindest gerade viel.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, ich stolper so ein bisschen bei Zeitenwende, weil das bedeuten würde, dass es nicht mehr zurückgeht. Und das weiß ich nicht. Mhm. Also ich glaube, es ist ein schleichenderer Prozess, als ich mir das vielleicht wünschen würde. Ich hätte gerne irgendwie so Tag X, wo man aufwacht und es ist so, geil, jetzt alle jetzt guten, innovativen, jungen Produktionen, alle werden, ja, gegreenlightet, alle kriegen genug Geld, um das machen zu können. Naja, also ganz so einfach ist es dann halt doch auch nicht.
Ja. Und ist es der Beginn einer Zeitenwende gerade, was wir erleben? Tut sich da?
Ich glaube, es ist ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Aber es ist noch lange, der Weg ist noch lange nicht gegangen. Und ich glaube, wir müssen als Branche da weiter dranbleiben und weiter irgendwie für Stoffe kämpfen, die vielleicht einfach schnell so mal hinten runterfallen und die dann doch irgendwie, oder die dann Geld kriegen, aber halt super wenig. Ja. So als eben so aller
18,30 Euro.
Genau, 18,30 Euro.
Dreht eine schöne
Sekunde
davon.
Guck mal, was du damit alles Schönes machen kannst. Das ist doch super. Das ist eine mega Chance, Mann. Die musst du nutzen.
So. Ja.
Ja,
grab,
ja,
your phone and shoot a movie.
Genau, ja. Ich meine, ist ja auch wirklich alles möglich. Ich glaube, das ist ja irgendwie das Verflixte an dieser Zeit. Es ist super vieles möglich. Aber es macht es nicht einfacher dadurch. Mhm. Also auch irgendwie die Wahl der Mittel, es ist ja gut, dass es diese Wahl gibt, aber irgendwie musst du auch deine Mittel kennen. Und wenn dann, wenn du dich irgendwie auf, keine Ahnung, analoge Fotografie spezialisiert hast und dann kommt jemand und sagt, hä, nimm doch hier mit dem iPhone, kannst du das doch hier viel günstiger.
Ja.
Und es ist am Kopf was komplett anderes. Mhm. Es ist was komplett anderes. Und ich glaube, so geht es mit vielen Geschichten, Narrative. Also jeder Mensch hat halt einen anderen Zugang.
Mhm.
Und wir als Branche sind dafür verantwortlich, möglichst diverse Zugänge zu ermöglichen.
Ja, ja, und auch zu schaffen, wenn man denn die Möglichkeit dann dazu hat und das zu kreieren.
Ja.
Ich habe eben mal nachgeguckt. Lia von Blara hat 5.295 Follower.
Wow.
Auf Instagram.
Weiß mehr als ich.
Trotzdem die Frage, wie völlig egal oder eben auch nicht egal darf, kann oder muss das einem filmschaffenden Menschen im Jahr 2024 sein?
Also, ich sag mal so. Ich finde, Influencing ist wirklich nicht das, was ich studiert habe. Das hat eigentlich nichts mit meinem Beruf zu tun. Ich merke aber immer wieder, dass es strukturell immer mehr eine Rolle spielt. Und dass es zum Beispiel in Gagenverhandlungen, wo ich ja selber gar nicht so aktiv eine Rolle spiele, weil das meine Agentur macht, aber ich weiß, dass es ausschlaggebend sein kann, was für eine Tagesgage man bekommt oder nicht. Und das finde ich schon ganz schön extrem.
Mhm.
So. Und ich merke auch über Bad Influence, über die Dreharbeit, ist mir nochmal sehr bewusst geworden, wie anders das ist. Also das hat eigentlich nichts miteinander zu tun. Wenn ich spiele, dann mache ich was anderes, als wenn ich ein Video für Social Media aufnehme.
Ja.
Trotzdem ist Social Media für mich eine berufliche Plattform. Also ich habe da kaum Privates, sondern irgendwie alles, was ich so in meiner öffentlichen Persona quasi teilen kann und will.
Ja.
Ich weiß auch, dass es quasi als erweiterte Casting-Plattform genutzt wird, was ja auch total sinnvoll ist. Also ich meine, klar, wenn jetzt irgendwie eine Figur lange blonde Haare hat und ich habe aber gerade kurze dunkle, aber auf meinem Social-Media-Account habe ich eins mit langen Blonden, dann kann das ein Argument sein, dann kann das hilfreich sein. Dann kann man sagen, guck mal, so kann die aber auch ausschauen. Ja. Könnte ja vielleicht doch passen.
Irgendwie. Ja, wo man sich früher von der Agentur erst ein Foto zuschicken lassen musste, kann man jetzt einfach auf Instagram nachschauen.
Ja, und ich glaube, wir sind auch so überflutet von Bildern, also auch die ganzen Casting-Plattformen und so. Natürlich ist es sinnvoll, da einfach aktuelle Bilder zu haben und nicht hier noch eins und da noch eins und hier ist noch eins von 2014. Und man ist so, ja, aber ja, keine Ahnung. Ich glaube, viele haben auch wirklich Mühe, irgendwie die Transferleistung zu machen. Also mir begegnet das schon immer wieder, dass so Leute sich gewisse Dinge auch nicht vorstellen können. Und da ist es eigentlich ganz gut, noch so ein Backup zu haben in so einem eigenen Profil, dass man einfach selber befüllt nach eigenem Gutdünken.
Wir halten fest, 4 junge Frauen in Hauptrolle, in Regie und in Drehbuchschreiben haben eine sehr coole, eine sehr zeitgemäße neue Serie geschaffen, die zum Glück nicht irgendwo, sondern bei uns in der ARD-Mediathek zu finden ist. Das klingt so nach einige Wünsche schon erfüllt. Welche sind noch offen?
Mehr Zeit, mehr Geld, mehr Vorlauf, mehr Nachklapp. Alle werden super toll bezahlt. Ach, gibt ganz viele Wünsche, die noch offen sind.
Also dann bleiben wir dran, freuen uns aber jetzt erstmal auf Bad Influencer in der ARD-Mediathek und danken Lia von Lara für den schönen Besuch in eine Stunde Film.
Vielen, vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
250 Millionen Dollar. Meine liebe Anna.
Ja, das ist leider nicht das Honorar, das wir für diesen Podcast bekommen.
Ist auch nicht das Budget, das wir für jede einzelne Folge zur Verfügung haben, auch wenn wir es gerne hätten. Und von diesen 250 Millionen alleine 50 Millionen für die Gage von Dwayne The Rock Johnson. So viel hat der neue Blockbuster Red One Alarmstufe Weihnachten, ich habe ihn ausgesprochen, ohne zu lachen, gekostet.
Herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank dafür, der diese Woche zumindest im Kino mal die Weihnachtszeit einläutet. Ich habe kurz gedacht, diese 50 Millionen Gage für Dwayne Johnson, könnte das irgendwie damit zusammenhängen, dass er mit seiner Firma Seven Bucks oder wie heißt, die hat doch immer die Geschichte erzählt früher, dass er nach Amerika kam und irgendwie nur $7 oder so in der Tasche hatte. Und deswegen, glaube ich, heißt seine Filmproduktionsfirma Seven Bucks. Ist natürlich auch schlau, ne? Also wenn du Produzent bist und einfach erstmal ein Fünftel der Gesamtkosten für deine Gage abzwackst. Aber gut, die 250 Millionen Dollar hätten wir beide auch gern unterm Baum liegen. Sind bei dir von diesem vielen Geld weihnachtliche Gefühle aufgekommen?
Also ich hatte nach dem Film Hunger auf Plätzchen, allerdings nicht auf Makronen. Und ich habe auch das ein oder andere Weihnachtslied mitgesummt. Aber so richtig in Weihnachtsstimmung war ich nicht. Natürlich ist in diesem Fall Weihnachten erstmal in Gefahr und kann eben nur gerettet werden von Chris Evans als, Nerd, Spurenleser, cooler Typ. The Wolf war früher ein dickes Kind, der irgendwie schon keine Freunde hatte, und Dwayne The Rock Johnson, vielleicht kommt auch daher die Gage, spielt eine Art Elf, wobei er Elf nicht genannt werden möchte, sondern einfach diese Spezialeinheit, der er angehört, nämlich quasi die linke und rechte Hand vom Weihnachtsmann zu sein. Das ist irgendeine Abkürzung ELF, und die haben halt einfach ein Problem.
Was mache ich hier?
Gestern Abend wurde Red One, auch bekannt als der heilige Nikolaus von Myra, vom Nordpolkomplex von Unbekannten verschleppt.
Wollen Sie damit sagen, der Weihnachtsmann wurde gekidnappt?
Der Weihnachtsmann wurde entführt, Weihnachten droht ins Wasser zu fallen und den Rest des Films geht es eigentlich darum, den Weihnachtsmann wiederzufinden.
Ja, da hat man doch was zu tun, so kurz vorm Heiligen Fest. In, ich glaube, nicht mal 48 Stunden, die ihnen bleiben, ist es etwas weniger als 2 Tage, bis dann J.K. Simmons alias Santa wieder durch die Schornsteine muss, um den amerikanischen Kindern die dicken Geschenke unter den Baum zu schmeißen.
Allen Kindern, nicht nur den amerikanischen.
Allen, ja, allen Kindern, aber die amerikanische Elfen-Spezialeinheit muss ihn retten. Ich bin müde. Möchtest du was dazu sagen?
Ja, also mir fällt gerade auf, wo wir uns über die geografischen Gegebenheiten unterhalten. Das war am Ende, also es ist jetzt, glaube ich, kein Spoiler, wenn wir sagen, dass sie es natürlich schaffen, Weihnachten zu retten. Und dieser Zusammenschnitt, wie er es dann macht, ist ja eigentlich schon ganz süß. Aber da hat in Erdkunde keiner aufgepasst, weil der fängt in Amerika an, ist dann in Japan, ist zwischendurch in Paris, um dann wieder in Australien zu sein.
Deutschland, du hast Deutschland vergessen.
Ich habe Deutschland vergessen. Mein Deutschland, der Film auch zu teilen spielt.
Ja. Der böse Krampus, ja. Der lebt natürlich wieder in Deutschland.
Und spricht mit russischem Akzent.
Ja, obwohl er doch eigentlich Österreicher ist.
Das ist so ein bisschen das Niveau des Films. Der spielt zu großen Teilen am Nordpol und wirkt, ist so eine riesige CGI-Schlacht. Also die haben da zwar die Masken, also gerade auch vom Krampus, irgendwie selber gemacht. Der Rest ist aber irgendwie CGI und das ist so eine künstliche Welt, die überhaupt nicht heimelig ist. Und das Business vom Weihnachtsmann, das ist auch eher aufgebaut wie so eine Militärorganisation. Ich hatte mir den Trailer vorher nicht angeguckt und habe echt so ein bisschen gebraucht, um zu verstehen, dass das wirklich der Weihnachtsmann ist und nicht Sergeant schieß mich tot. Der Schlitten heißt ja auch zum Beispiel Red One statt Air Force One. Und für mich ist das Zuhause vom Weihnachtsmann einfach nicht so wie im Film. Dann diese Vermischung mit nordischen Mythen und Sagen oder auch österreichischen Mythen, die Deutschland angedichtet werden, wie dem Krampus. Das soll der Auftakt einer ganzen Reihe sein und ist so ein bisschen wie Fast and Furious, nur mit Rentieren, weil es auch die Macher sind. Das Einzige, was für mich so ein bisschen funktioniert hat, ist der Humor zwischen Johnson und Evans. Da habe ich schon das eine oder andere Mal gelacht und ich danke ihnen natürlich auch, dass sie Weihnachten retten. Aber ich danke ihnen nicht für diesen Film.
Ja, dieses sehr blitzartige Hin und Her hat mich auch so ein bisschen aus der Weihnachtsstimmung rausgerissen, muss ich ganz ehrlich sagen. Hinzu kam, dass es da so ein paar Dialoge gibt, auch jetzt spoilerfrei, zwischen Weihnachtsmann J.K. Simmons und seinem ersten Elfenoffizier Dwayne Johnson, die ich arg bedeutungsschwanger und so auch gekünstelt bedeutungsschwanger fand, wo es so um den Sinn des Lebens geht und wer jetzt die guten Kinder und wer die unartigen Kinder sind und dass ja jeder noch die Chance hat im Leben, ne, das Unartige hinter sich zu lassen und dass du dir den Glauben an die Menschheit verloren, so keiner glaubt mehr an Weihnachten und das fand ich arg schwülstig. Also ich finde, man kann dieses eine Ding sich jetzt angucken, aber ganz ehrlich, ey, du sagst, da soll eine Reihe draus werden, das hatte ich Gott sei Dank bis jetzt überlesen.
Don't
und
shoot
möchte
the messenger.
Es, ja, ich weiß, ich möchte es trotzdem nach unserem Sprech auch gleich gerne wieder vergessen, denn das, glaube ich, wirklich braucht überhaupt kein Mensch. Switchen wir doch einfach vom Nordpol direkt zum tiefsten Punkt der Meere, zum Marianengraben mit 11.000 Metern tief unter dem Meer, ist der bekanntermaßen zumindest die bisher tiefste entdeckte Stelle der Weltmeere und Teil eines Romans über Trauer und Verlust, mit dem die Biologin und Schriftstellerin Jasmin Schreiber vor ein paar Jahren sehr erfolgreich war. Deswegen kommt da jetzt der passende Film ins Kino mit Luna Wedler, mögen wir sehr gerne, und Edgar Selge, den mögen wir mal und mal mögen wir ihn nicht. Anna, brauche ich da jetzt einen Taucheranzug für den Ausflug ins Kino?
Nein, einen Taucheranzug nicht, aber ich würde Taschentücher empfehlen.
Eieiei.
11.000 Meter unter dem Meer, wo es kein Licht mehr gibt, keine Farben, kaum noch Sauerstoff. Wo die Tentakel aus der Schwärze kommen und mich immer tiefer nach unten ziehen. Der Druck hier unten ist so hoch, dass ich Angst habe zu implodieren.
Ja, das ist der immer gleiche wiederkehrende Albtraum, den die Hauptfigur Paula, die eben von Luna Wedler gespielt wird, hat. Es ist ein Albtraum, der sie in Dunkelheit hüllt, ihr die wirklich die Luft zum Atmen nimmt und vor allem auch all ihre Lebensenergie. Denn es ist ein Albtraum, in dem ihr verstorbener Bruder Tim auftaucht. Der ist ertrunken mit gerade mal 9 Jahren und auf dem Friedhof. Das ist so ihr Rückzugsort zum Trauern für diesen Abenteurer und Meeresforscher, wie es auf seinem Grabstein steht, lernt sie eines Nachts durch Zufall den alten, kauzigen Helmut kennen.
Was machen Sie denn da? Vandalieren Sie hier herum?
Nein,
Moment! Ich muss meine Frau rausholen. Ich schaffe das nicht alleine.
Ihre Frau?
Sie liegt da vorne. Es ist schwerer, als ich dachte. Es ist nur ihre Urne. Bitte.
Nee, das danke.
Bitte. Ich hab's ihr versprochen.
Die beiden bilden jetzt mit der Schaufel in der Hand eine Schicksalsgemeinschaft oder auch, man kann sagen, so eine Zweckbekanntschaft.
Wenn du sagst Schaufel in der Hand, dann macht das ganz komische Bilder in meinem Krankenkopf. Hilft sie ihm jetzt beim Buddeln oder?
Ja, das tut sie widerwillig, denn sie sieht in diesem Ausbuddeln der Urne auch eine Chance für sich selbst, denn Helmut will die Asche seiner Ex-Frau irgendwo im Süden Europas verstreuen und Paula will Tim nahe sein. Und die beiden machen sich jetzt auf den Weg nach Süden, nach Triest, im Wohnmobil. Denn die beiden, so kauzig und sonderlich sie auch sind, haben eine Sache, die sie eint, nämlich die Trauer um den geliebten Menschen und den Wunsch, denen erneut nahe zu sein. Denn Helmut, der hat nicht nur seine Ex-Frau im Gepäck als Asche, sondern hat einst auch seinen Sohn verloren.
So, jetzt hatten wir Luna Wedler schon mal in einem Wohnmobil auf einem Roadtrip.
Stimmt.
Der hieß 306
ja,
oder so.
303.
Glaube ich.
Von
oder 303, ja richtig, genau, benannt nach dem Modell, mit dem sie damals unterwegs gewesen sind. Also das kennen wir soweit, aber dieses Generationending mit wir verstreuen die Asche, das hat ja zumindest oder birgt die Gefahr von Kitschigkeit. Wie ist das hier?
Also es ist schon kitschig, ich würde es eher sagen als melancholisch-sentimental, denn es gibt, das gibt es auch in der Romanvorlage, immer wieder Selbstgespräche von Paula mit Tim. Das ist natürlich im Roman so eine Art innerer Monolog und hier sind es Rückblicken und Flashbacks.
Wusstest du, dass Krokodile weinen, wenn sie ihre Beute fressen? Das liegt daran, dass sie ihr Maul so weit aufreißen. Das drückt dann auf die Tränendrüsen. Deswegen sagt man auch Krokodilstränen. Wieso weinst du?
Mal wegen dir.
Soll ich gehen?
Ich wollte heute bei dir sein. Jetzt stecke ich hier fest wegen diesem Arschloch.
Dann gibt's in der Gegenwart die ungewöhnliche, langsam aufkeimende Freundschaft zwischen Helmut und Paula. Und die haben dann auch noch zwei Tiere, nämlich den Hund von Helmut, Judy, und ein zugelaufenes Huhn, Lutz. Und natürlich... Ich sage extra, dass dieses Buch.
Entschuldigung.
Ja, ich musste
leid,
schon im Buch sehr lachen. Aber du merkst schon, also es sind natürlich schwere Themen, ne? Trauer, Verarbeitung, Freundschaft und das wird gebrochen durch diese Situationskomik auf dem Roadtrip. Es gibt eine Verfolgungsjagd mit der Polizei, beim Verstreuen der Asche geht was schief. Da taucht eine Gruppe FKK-Wanderer und Bader auf, die genau da jetzt ins Wasser gehen wollen, wo gerade Helga ihre letzte Ruhe findet. Und der Film erzählt schon sehr, sehr berührend. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle mit ein bisschen zu viel Geigen, also so auf dem Score, du weißt, was ich meine, aber trotzdem irgendwie davon zurück ins Leben zu finden. Es ist ein Film über den Tod und das Leben, der ist sehr, sehr lustig, er ist aber auch traurig und es ist natürlich eine Gratwanderung, die in meinen Augen, aber ich habe das Buch auch tatsächlich gelesen vor 4 Jahren, gelingt.
Dann könnt ihr euch auch diese Gratwanderung ab dieser Woche im Kino angucken. Marianengraben heißt diese Verfilmung des gleichnamigen Buchs.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
So, kleine Cross-Promo an dieser Stelle, die wir gerne machen. Falls ihr mal humorvoll dem stressigen Alltag entfliehen wollt, dann hört doch gerne mal in die neue 2. Staffel von Knallhart entspannt rein. Klingt erstmal wie ein Widerspruch an sich. Dieses Mal mit der deutschen Synchronstimme von Hollywood-Star Samuel L. Jackson. Den kennt ihr natürlich aus dem MCU oder ebenfalls selbstverständlich aus verschiedensten Tarantino-Filmen.
Engelbert von Nordhausen heißt der Mann, der Samuel L. Jackson in den meisten seiner Filme auf Deutsch synchronisiert hat und der spricht diesen Podcast 15 Minuten Entspannungsreise in die Natur. Dazu gibt's in jeder Folge spannende Legenden und Fakten.
Über einen Einsiedler zum Beispiel, der im Schwarzwald nur knapp einem Blutbad entkommt. Oder eine Gruppe Bauern, die im Odenwald fast einen riesigen Goldschatz gehoben hätten, ja, wenn sie nur eisern geschwiegen hätten. Knallhart entspannt ist ein Podcast für alle, die mal kurz runterkommen möchten, aber unsere eine Stunde Film hier einfach zu aufregend finden.
Die neue Staffel mit Engelbert von Nordhausen, der deutschen Synchronstimme von Samuel L. Jackson, gibt's jetzt in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Fein, dann kommen wir doch von einem Podcast zum nächsten, in diesem Fall zu Zeitverbrechen. Kennt ihr alle, ist quasi so ein bisschen die deutsche Mutter der True Crime Podcasts schlechthin. Die stellvertretende Zeit-Chefredakteurin und Gerichtsreporterin Jabine Rückert erzählt über spektakuläre und unspektakuläre Kriminalfälle. Mittlerweile unterstützt von diversen KollegInnen. Zeitverbrechen kennt ihr quasi zum Hören, gibt es jetzt aber auch in Serie zum Gucken. Premiere war da schon auf der Berlinale. Ist das jetzt aber ähnlich erfolgversprechend wie der Podcast nur zum Hören?
Also diese Serie hat eine Produktionsgeschichte, die so spannend ist wie der ein oder andere Zeitverbrechen-Podcast. Das war nämlich eigentlich mal eine Paramount Plus Eigenproduktion. Die haben dann aber überraschenderweise angekündigt, die machen überhaupt keine Eigenproduktion mehr. Da war Zeitverbrechen aber schon abgedreht. Lief auch auf der Berlinale, aber so ein bisschen heimatlos und ist jetzt bei RTL Plus gelandet. Und die denken wohl auch tatsächlich schon an eine Fortsetzung, weil sie sich eben sehr viel davon erhoffen und genug Material. Ich glaube, es sind keine 555 Folgen wie eine Stunde Film, aber an die 200 müsste Zeitverbrechen mittlerweile auch rankommen.
Wer soll uns denn auch jemals einholen? Ich bitte dich. Ich kann mich erinnern, das war, wie hier Paramount Plus, die gesagt haben, nee, keine Eigenproduktion mehr. Das ging doch einher mit dieser komischen Welle da vor anderthalb, zwei Jahren, wo auch Sky gesagt hat, nee, wir produzieren hier irgendwie jetzt auch nichts Eigenes mehr. Stimmt, da hatten die sich so ein bisschen mit dran gehängt. Jetzt ist das Ganze bei RTL gelandet. Wie ist diese Serie aufgebaut?
Ja, also mit diesem Begriff Serie, es ist eine Anthologieserie. Das heißt, es sind vier eigenständige Spielfilme, also rein fiktional, die aber eben lose basieren auf den Fällen aus dem Podcast, natürlich auf vier. Die Folgen bauen jetzt nicht aufeinander auf. Die Reihenfolge ist auch total egal. Du kannst auch nur eine Folge gucken, du kannst alle vier gucken. Du kannst sie, ich würde sie jetzt vielleicht nicht zwischendrin pausieren und switchen, aber es sind natürlich vier Kriminalfälle der unterschiedlichsten Art und mal mehr, mal weniger sehenswert.
Also ist es insofern so sehr eine Serie, wie Sherlock eine Serie ist?
Nee, also das sind tatsächlich, also jede Folge hat noch nicht mal irgendeinen roten Faden oder ein Figurenkabinett.
Gar nichts.
Es sind wirklich einfach vier Filme, die jetzt unter dem Label Zeitverbrechen als Serie veröffentlicht werden. Und es gibt überhaupt keine Schnittstelle, außer eben, das ist die einzige Schnittstelle, dass die Fälle in Zeitverbrechen in Podcast-Form schon mal besprochen worden sind.
Ja, aber dann, meine liebe Frau Wollner, dann zählen wir hier jetzt Erbsen, Spaltenhaare und Kacken Korinthen, weil dann ist das Ganze keine Serie, dann ist es eine Reihe. So, damit
das
wir unseren Leuten hier keinen Scheiß
aus
erzählen.
Aus der medienwissenschaftlichen Sicht stimmt das, aber aus der populärkulturellen Sicht wird es als Serie verkauft. Auch der Tatort ist keine Serie, der Tatort ist eine Reihe.
Richtig. Und populär, was hast du gesagt? Populärkommunistische.
Populärkommunistisch, ja.
Aus populärkommunistischer Sicht verweigere ich mich sowieso vollständig und stelle lieber die nächste, nun folgende, nicht unwichtige Frage. Was zum Teufel für Fälle sind es denn, wenn man die schon aus dem Podcast kennt?
Also grob runtergebrochen geht es um einen Jugendlichen, der nach einer Partynacht nicht nach Hause kommt. Es geht um einen V-Mann, der in seine eigene Tasche wirtschaftet, um eine Freundschaftsgeschichte, die in Selbstjustiz endet und eine Erbschaft mit Todesfolge. Dabei hat mich die Folge Dezember, das ist die mit dem Jugendlichen, tatsächlich noch am meisten berührt, weil sie mich so total fassungslos zurückgelassen hat und auch dafür gesorgt hat, dass ich genau die Podcast-Folge, auf der sie basiert, nochmal gehört habe. Und da geht es um einen jungen Mann, der ist 18 Jahre alt, Tim, der wohnt irgendwo in Niedersachsen auf dem Dorf in der Provinz und will mit seinen Kumpels in eine Großraumdisco fahren, um da zu feiern und liegt am nächsten Morgen ohne Schuhe, nur mit einem T-Shirt und einer Hose bekleidet, tot auf einer Landstraße, die sehr weit von der Disco entfernt ist und das, obwohl er eigentlich in der Disco angekommen ist und davor auch schon mal zusammengebrochen war, notfallmedizinisch betreut und von der Polizei vernommen wurde.
Tim ist gegangen und nicht mehr wiedergekommen.
Wir waren dann irgendwann total besoffen, Schalter umgelegt.
Ja, und während der Podcast in rückblickend und wissend davon erzählt, was passiert ist, ist die Folge linear und nach vorne gerichtet und versucht zu rekonstruieren, wie Tim zu Tode gekommen ist. Und das geht schon unter die Haut. Anders als Der Panther, das ist eine Folge sowohl im Podcast als auch im Film über einen V-Mann, der von Lars Eidinger gespielt wird, der sich selbst zu wichtig nimmt und zu viel will, in Strudel aus Gewalt gerät. Und du weißt, was ich von Lars Eidinger als Schauspieler halte. Und deswegen hat mich diese Folge so gar nicht mitgenommen.
Was macht nun diese Reihe, die so gerne eine Serie sein möchte, aus?
Also das, was ich eigentlich schon gesagt habe, ne, dass die Folgen wirklich sehr unterschiedlich sind, gar nichts miteinander zu tun haben, außer eben diese Heimatzeitverbrechen. Und es sind auch vier Handschriften. Es sind vier Regisseure bzw. Regisseurinnen, die diese Filme komplett unterschiedlich gemacht haben mit ihren eigenen Stilen. Es gibt keine Zusammenhänge, keine wiederkehrenden Figuren, keine roten Fäden und die Reihenfolge ist total Wumpe. Die Regisseure sind, und ich sage das jetzt extra in alphabetischer Reihenfolge ohne Wertung, Jan Bonny, Helene Hegemann, Mariko Minoguchi und Faras Shariat, und die drücken wirklich den einzelnen Fällen ihren ganz eigenen persönlichen Stempel auf und das macht's dann eigentlich auch aus.
Wer guckt das dann aber? Ist das was für klassische Krimi-Fans oder für Zeitverbrechen-Fans?
Also ich habe auch viel Zeitverbrechen gehört und ich konnte mich an den ein oder anderen Fall auch tatsächlich erinnern. Es ist jetzt nicht der klassische Tatort oder Polizeiruf, also es ist keine leichte Sonntagabendunterhaltung zur besten Sendezeit, denn diese vier Folgen, so unterschiedlich sie sind, eins haben sie dann doch gemeinsam, sie sind relativ schonungslos, also direkt und sperrig, obwohl es um Verbrechen geht, keine klassische Krimi-Aufarbeitung, kein Whodunit. Das sind eigentlich, böse gesagt, oder also das meine ich nicht böse, ich meine es eher im Positiven, vier komplett unterschiedliche Arthouse-Filme, die da eben unter diesem Label veröffentlicht worden sind.
Na, dann ist Zeitverbrechen zumindest mal was anderes und ob euch dieses andere dann gefällt, das könnt ihr jetzt rausfinden auf RTL Plus zum Streamen. Ich habe dann noch als Rausschmeißer eine Kleinigkeit, die ich nicht unerwähnt lassen möchte in dieser Woche. Es ist ein Dokumentarfilm im Kino, der vermutlich nicht die ganz große Masse an Menschen ansprechen wird, aber jeder, der sich irgendwie thematisch damit beschäftigt, sollte diesen Film gesehen haben. Die Rede ist von Weisheit des Glücks, ein Dokumentarfilm produziert von Richard Gere, der nun seit vielen, vielen Jahren bereits bekennender Buddhist ist und nach buddhistischen Lebensweisheiten ja versucht, sich selbst zu orientieren und danach zu leben. Und letzten Endes besteht dieser Film aus zwei Teilen. Der eine Teil ist ein gefilmtes Interview mit dem aktuellen 14. Dalai Lama, also den Macherinnen und Machern ist es wie auch immer gelungen, den Dalai Lama davon zu überzeugen, dass es gut wäre, diesen Film zu drehen. Da haben wir also quasi eine Interviewsituation. Es beginnt ganz rührend. Er wird von zwei, drei Helfern wird er in diesen Stuhl gesetzt und sobald er aber anfängt, über seine Themen zu reden, hast du dieses Leuchten in den Augen dieses mittlerweile fast 90-jährigen Mannes. Und damit wir nicht anderthalb Stunden einfach nur die ganze Zeit eine gleichbleibende Interviewsituation sehen, ist das Ganze montiert worden mit ganz vielen Bildern aus dem Leben des Dalai Lama. Also man darf ja nicht vergessen, der ist im Alter von, ich glaube, 5 oder 6 Jahren ist er zum Dalai Lama ernannt worden, als Reinkarnation des vor ihm gegangenen Dalai Lamas. Also seit Kinderzeiten an, Anfang der 40er Jahre, gibt es Filmaufnahmen von ihm und da ist ganz viel toll montiert worden, passend zu den großen Themen des Dalai Lamas, die bekanntermaßen Achtsamkeit sind, also wo es viel darum geht, liebevoll miteinander umzugehen. Er wendet sich natürlich den großen elementaren Themen zu, wie Kriegen auf der Welt, wie aber auch Umwelt- und Naturkatastrophen. Und auch da möchte ich nur mal erwähnt haben, hat dieser sehr alte Mann einen sehr, sehr aktuellen Blick auf die Welt, was man zum Beispiel auch an einer Stelle merkt, wo er auf das Thema Frauen zu sprechen kommt.
If majority of the world leaders eventually become female, maybe more peaceful world.
Und das ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, Anna, eine Position, die ich seit Jahren ebenfalls vertrete und fest davon überzeugt bin, wenn wir beispielsweise eine russische Präsidentin, eine ukrainische Präsidentin, eine israelische Ministerpräsidentin
oder eine amerikanische Präsidentin, die es auch
oder
nicht
eine
gibt.
Amerikanische Präsidentin hätten, die es auch nicht gibt. Beinahe hätten wir es geschafft, nicht über dieses ätzende Scheißthema heute zu reden, aber ja. Wenn es denn auch vielleicht eine amerikanische Präsidentin gäbe, bin ich fest davon überzeugt, hätten wir nicht nur weniger, sondern vermutlich einfach gar keine Kriege auf der Welt, weil Männer einfach nicht in Machtpositionen gehören, die machen da nur Scheiße. So. Und wenn das dann so ein fast 90-jähriger Dalai Lama selbst erkannt hat, dann verstehe ich nicht, was einfach mit dem Großteil der Menschheit aktuell schiefläuft gerade. Verstehst du es?
Verstehe ich.
Ja. Du verstehst, was schiefläuft mit einem Großteil der Menschheit?
Nee, deine Sorgen und Nöte,
ja,
die teile ich.
Ja, gut. Also, nichtsdestotrotz soll das jetzt nicht wie so ein Downer zum Abschluss klingen, denn Weisheit des Glücks ist ein sehr lebensbejahender Film, aus dem ich nochmal sehr viel mitgenommen habe zum Thema Achtsamkeit und zum Thema Umgang auch mit Krisensituationen und all dem Schlechten auf der Welt. Und wenn ihr euch da vielleicht eine kleine Portion abholen wollt, dann wäre dieser Film auch noch eine Empfehlung für diese Woche in vielleicht kleineren Kinos, aber ich bin mir sicher, wenn ihr wollt, werdet ihr schon eins finden. Nächste Woche, meine liebe Anna, haben wir wieder sehr großes Kino.
Ja, da haben wir unsere Sandalen geschnürt und waren in der Arena. Gladiator 2.
Ganz ohne einen Russell Crowe, dem ist der erste Teil in seiner Rolle damals nicht so gut bekommen am Ende. Was ja stattdessen draus geworden ist aus dieser Fortsetzung, gucken wir uns nächste Woche an. Und du bringst uns noch einen Eddie Redmayne mit?
Ja, ich bin quasi gerade ein bisschen auf dem Sprung, denn ich treffe in einer knappen Stunde Eddie Redmayne. Der ist in der Stadt, um über die Serie The Day of the Jackal zu sprechen. Kommt am Donnerstag schon bei Sky. Ich darf heute noch nicht drüber reden, beziehungsweise würde lieber mit Eddie Redmayne drüber geredet haben. Und das bringe ich euch nächste Woche mit.
Nächste Woche wird Anna Wollner mit Eddie Redmayne darüber geredet haben, was diese neue Serie kann. Ihr könnt bis dahin schön gespannt bleiben. Vor allem aber bitte gesund. Passt gut auf euch auf. Verzweifelt nicht am Weltgeschehen. Wir versuchen es auch und vielleicht hilft euch dabei, einfach nichts zu gucken, was wir nicht auch gucken würden.
Hauptsache, es flimmert.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.